Jede Frau hat eine Geschichte.
Dann erzähl das.
Seid mutig.
Wenn dich jemand fragt, sag generell ja.
Dann zeigt es einfach, wie man Geschichten erzählt, macht einen großen Unterschied.
Willkommen bei der zweiten Staffel von Die Storytellerin. Überzeuge mit Gänsehautmomenten. Eurem Podcast zu Storytelling und Female Empowerment mit jeder Menge Role Models. Ich bin Adriane Richter und freue mich, dass du heute dabei bist. Heute ist bei mir zu Gast Annegret Braun, Kulturwissenschaftlerin und Autorin. Sie wird mit uns über das Geheimnis der Tagebücher sprechen. Wir werden uns anschauen, warum Tagebücher einen ganz anderen Zugang ermöglichen zu historischen Ereignissen, was sich Frauen vor allem so erzählen und in ihren Tagebüchern aufschreiben von sich selbst und wie es denn in den 50er Jahren so war, eine Sekretärin zu sein. Da wird uns Annegret erzählen von ihrem neuesten Buch. Und da werden wir sehen, wie Frauen zwischen Tradition und Emanzipation standen, gerade als Sekretärinnen. Super spannendes Thema. Annegret, wie schön, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war ja wirklich toll, dass da der FAZ Buchverlag auf mich zugekommen ist und gemeint hat, Mensch, wir haben ein tolles Buch und das würde so gut passen zu Ihrem Podcast. Und dann haben wir zwei telefoniert und ich habe schon im Telefonat so viel gelernt, dass es Tagebucharchive gibt, dass die Amerikaner kommen und sich damit vor allem auch auseinandersetzen. Und dann werden wir ein bisschen über dieses moderne Journaling-Wort und Tagebuchschreiben auseinandersetzen. Erzähl mal, Tagebuchforschung. Das gibt es ja überhaupt. Also gibt es wirklich Leute, die ihre Tagebücher zur Verfügung stellen? Und warum sind Tagebücher so spannend für andere?
Also es gibt tatsächlich viele Leute, die ihre Tagebücher zur Verfügung stellen. Zum anderen ist es natürlich auch ein Fund im Nachlass zum Beispiel. Oder ich kenne auch ein Tagebuch, das wurde auf einem Flohmarkt gefunden. Also die finden sehr viele verschiedene Wege. Und es gibt auch ein Tagebucharchiv. Also in Deutschland ist es in Emmendingen bei Freiburg. Aber es gibt auch in Italien und in Frankreich Tagebucharchive. Und die kriegen jetzt schon sehr viele Tagebücher zugesandt. Ist natürlich total spannend, Tagebuch als Quelle für Zeitgeschichte, für Geschichte überhaupt, weil es ein direkter, unmittelbarer Zugang zu der jeweiligen Zeit ist. Also viele Geschichtsbücher oder Biografien sind ja im Rückblick erzählt. Das heißt, man vergisst viel, man beschönigt viel und unsere Erinnerungen täuschen uns ja auch. Wir beurteilen unsere Erinnerungen immer von dem jeweiligen Zeitpunkt, wie wir das erleben. Also der Nationalsozialismus zum Beispiel zeigt einen großen Unterschied, ob man hinterher über Nationalsozialismus erzählt. Da hat es niemand befürwortet später. Aber wenn man die Tagebücher liest vom Nationalsozialismus, dann liest man eben diese Begeisterung, die viele hatten dafür. Also das ist einfach ein näherer Blick, ein ehrlicher Blick und unmittelbar einfach. Und deshalb ein sehr, sehr großer Erkenntnisgewinn.
Wie bist denn du da drauf gekommen? Ich meine, hast du denn einfach mal gedacht, oh, in Freiburg gibt es ein Tagebucharchiv, da fahre ich jetzt mal hin? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie bist du da drauf gekommen?
Mir ging es wie vielen. Ich wusste natürlich nicht, dass es ein Tagebucharchiv gibt. Aber ich hatte für ein anderes Buch schon geforscht und recherchiert. Da ging es um die Kulturgeschichte der Partnersuche. Da hat mir eine Freundin, die in Freiburg wohnt, die hat gesagt, ach, bei Emmendingen gibt es ein Tagebucharchiv. Dann bin ich natürlich, das fand ich total toll, bin hingegangen und habe mich da in diese Tagebücher vertieft. Und inzwischen für jedes Buch gehe ich in das Tagebucharchiv, weil es so eine tolle Quelle ist. Aber die Gefahr ist immer, die sind zum Teil so spannend, dass man sich da drin verliert. Da muss man dann immer wieder ein bisschen sich erinnern. Also was ist mein Ziel, was will ich wissen und ein bisschen zügiger lesen, weil das sind ja wahnsinnig viele Tagebücher. Die Einträge sind natürlich streckenweise auch nicht sagen zum Beispiel, aber das ist, weiß man ja nicht, man muss ja erst mal durchlesen und dann die spannenden Stellen finden.
Ja, total interessant. Also ich habe auch Tagebuch geschrieben als Kind und auch später junge Erwachsene. Hast du auch Tagebuch geschrieben?
Ja, als Jugendliche und ich bin dabei, sie zu vernichten.
Geh nicht ins Archiv?
Nein. Ich habe da so ein bisschen so erzählt, wie es gegangen ist und das, das muss mir nicht jeder lesen.
Muss nicht jeder lesen. Ja, spannend. Es ist halt eben so, hast du mir auch erzählt, Tagebücher sind dann Storytelling pur, weil sie sind natürlich ultra persönlich.
Ja.
Ja, ganz, ganz aus der Situation heraus natürlich auch niedergeschrieben und dadurch eben kein Zahlen-Daten-Fakten-Friedhof wie jetzt die Geschichtsbücher, sondern eben ein höchstpersönliches Erleben dieser Zeit. Für mich ist ja beim Storytelling immer das eines der allerwichtigsten Dinge, dass man es eben ganz persönlich macht, ja, dass man eben nicht generisch erzählt, ja, in den 50er Jahren ist das so und so als Sekretärin oder so, sondern wirklich, wie erlebe ich es, wie ist meine Story, die ich erlebt habe. Wenn man jetzt so in diese Tagebucharchive geht, warum gibt jemand sein Tagebuch her? Es ist dann welche, die sagen, ich bin verkappte Schriftstellerin oder Schriftsteller gewesen und ich möchte das jetzt. Oder warum geben die Leute ihre Tagebücher her?
Also viele wollen einfach einen Beitrag zur Forschung leisten. Also es gibt Tagebücher, die sind noch gerade ein paar Jahre alt zum Beispiel oder haben was besonders erlebt. Oder ich hatte ein Tagebuch zum Beispiel von einer jungen Frau, die in den 60er Jahren, die ungewollt schwanger geworden ist und das alles dann ihre Konflikte erzählt hat. Jetzt hat niemand erzählt, nur ihrem Tagebuch. Ich denke, sie wollte einfach zeigen, wie war es damals in den 60er Jahren. Das kann man ja so gut erst nachfühlen, wenn man diese verzweifelten Tagebucheinträge liest. Und sie hat, die habe ich für mein Buch auch verwendet, das Tagebuch. Also da habe ich einen anderen Namen genommen. Und dann gibt's auch so Tagebücher, das mein hauptsächliches Tagebuch ist von Doris Kraus, einer Sekretärin, die vor allem deshalb sehr, sehr interessant war, weil sie Zugsekretärin war in den 50er bis 80er Jahren. Und sie hat tatsächlich sehr, sehr gern geschrieben und auch gut geschrieben. Und sie wäre, glaube ich, gern Schriftstellerin gewesen, hat man so den Eindruck. Und sie hat auch versucht, dann die Fatzen Texte abzugeben, was aber nicht veröffentlicht wurde. Und sie hat sehr offen über ihr ganzes Leben geschrieben. Und nach ihrem Tod hat ihre Schwester das an das Tagebucharchiv gegeben. Ich habe mit der Schwester Kontakt gehabt und immer noch Kontakt und habe auch ihr Einverständnis geholt. Und ich habe mir natürlich schon die Frage gestellt, wie würde sie es sehen? Ich war sehr froh, als die Schwester nach der Veröffentlichung des Buches gesagt hat, die Doris hätte sich darüber gefreut. Und ich habe auch den Eindruck, weil sie eben so gern geschrieben hat. Und natürlich ist man ein bisschen sorgsam, was man veröffentlicht und was nicht. Aber bei meinen Lesungen ist die Doris inzwischen ein kleiner Star geworden. Also von daher, glaube ich, wäre sie wirklich einverstanden.
Wie kam denn das? Da sind wir ja schon mittendrin in deinem aktuellen Buch. Die Sekretärin. Erzähl doch mal, warum hast du dieses Buch geschrieben? Um was geht es da? Wie muss man sich das vorstellen? Kann man zum Beispiel unter dem Begriff Zugsekretärin gar nichts vorstellen.
Ja, genau. Konnte ich mir auch nicht. Also ich war bei einem neuen Buchprojekt, bin ich als erstes ins Tagebucharchiv gegangen und habe gesagt, ich würde wieder ein neues Buch schreiben. Und was wären denn interessante Tagebücher? Und da hat mir die Leiterin des Tagebucharchivs empfohlen, eben dieses Tagebuch von Doris Kraus, die Zugsekretärin war. Und sie hat auch sehr, sehr offen über ihr privates Leben, über ihre Suche nach einem Mann zum Beispiel, ihre kulturellen Interessen und so geschrieben. Und das fand ich auch so spannend, dass ich gedacht habe, ich schreibe über sie. Aber dann hat man gemerkt, das ist einfach zu wenig für ein ganzes Buch. Also habe ich es dann mit Sprache vom Verlag dann auf Sekretärin ausgeweitet. Aber vielleicht soll ich noch erklären, was eine Zugsekretärin ist.
Ja, genau.
In den 50er Jahren hat die Bundesbahn ein Schreibabteil eingerichtet in den modernen Fernzügen. Und da war eine Sekretärin, die Fremdsprachen konnte. Und da konnten diese Geschäftsleute, die unterwegs waren, die konnten in dieses Schreibbüro und konnten Briefe diktieren, Geschäftsbriefe diktieren. Manche sind auch gekommen, um Bewerbung zu diktieren. Eine hat ihr Testament diktiert zum Beispiel. Und man konnte sich vorher anmelden, dass man sicheren Platz hat. Ansonsten hat man einfach die Dienste der Sekretärin in Anspruch genommen, wenn sie gerade frei war. Gerade in den 50er Jahren, wo die ganze Geschäftswelt wieder in Gang gekommen ist, war das natürlich sehr vorteilhaft, auch für ausländische Geschäftsleute. Die hatten kein Büro in Deutschland, die konnten einfach das Schreibbüro im Zug nutzen.
Das ist ja Wahnsinn, oder? Heute hat jeder seinen Laptop dabei und früher war ein Abteil, wo eine Sekretärin saß. Dann bin ich zu der gegangen. Das ist ja unglaublich.
Das war natürlich auch ein interessanter Beruf für eine Sekretärin, weil sie hatte keinen Chef im Nacken. Sie war relativ frei. Da kamen dann interessante Geschäftskunden aus aller Welt, sehr berühmte Leute auch zum Teil. und die auch sehr dankbar für diesen Dienst waren. Also das war, und die Doris Kraus hat dann auch Trinkgeld bekommen oder man hat ihr einen etwas Alkoholisches servieren lassen oder mal zum Essen eingeladen. Damals in den Fernzügen wurde noch im Zug gekocht. Man hat sie dann zum Essen eingeladen. Also das war schon auch ein Beruf, der sehr gut gefallen hat.
War das dann auch so, dass man sich auch manchmal erwehren musste, dass der ein oder andere Geschäftsmann gemeint hat, da geht auch noch mehr als ein Brief diktieren?
Ja, also in den 50er Jahren, meine begrenzten Quellen zeigen das schon, dass die natürlich auch mit sexueller Belästigung zu kämpfen hatten, was es damals ja als Wort nicht gab und auch nicht so wahrgenommen wurde. Und Doris Kraus erzählt da auch sehr offen. Also sie erzählt zum Beispiel von einem Kunden, dem sie geschrieben hat und als sie verabschiedet hat und dann sich einen schönen Abend gewünscht haben, da hat er sie in den Arm genommen und geküsst. Aber sie hat sich dann sofort gewehrt und er hat auch sofort abgelassen und sich entschuldigt. Und auch bei einem Schaffner ist bei ihrem Abteil zu nahe gekommen oder als sie mal mit einem Schaffnerabend unterwegs war. Es war ja so, dass sie immer woanders übernachtet hat und sie sehr gerne ins Kino und Ausstellungen gegangen. Und als sie da ins Kino mit dem Schaffner gegangen ist, hat sie dann geschrieben, Rückweg die üblichen, musste ich mich wie üblich die Ernährungsversuche abwehren. Also sie war da schon damit konfrontiert, konnte sich aber sehr gut wehren. Und mein Eindruck war, dass in ihrem Umfeld zumindest den Männern bewusst war, dass es übergriffig ist. Und dass sie sofort abgelassen haben und sich entschuldigt haben. Das war in den 60er Jahren anders. Ich habe eine Sekretärin interviewt und mit der sexuellen Freiheit haben sich Männer berechtigt gefühlt, auch Frauen sexuell zu belästigen und haben da gar kein Schuldbewusstsein gehabt. Also die Sekretärin, die ich in den 60er Jahren interviewt habe, die konnte sich auch sehr gut wehren. Aber da war nicht so wie in den 50er Jahren bei Doris, dass so ein Schuldbewusstsein da war.
Oh, spannend. Aha. Ja, das wirklich sehen kann, wie sich das innerhalb von, ja, doch nicht allzu langer Zeit so stark verändert. Spannend. Ich finde es ja toll, oder? Man geht dahin und sagt, Mensch, ich möchte ein Buch schreiben und gibt es eine tolle Idee. Ganz offen dann an die Sache ranzugehen und zu gucken, was inspiriert mich, das finde ich toll. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass eine Autorin immer schon im Kopf hat, über was sie schreiben möchte.
Ja, das ist auch unterschiedlich. Ich habe oft auch ein Thema, über das ich schreibe und dann eben die Quellen nehme und eben sehr, sehr gerne ins Tagebucharchiv gehe, weil das ist auch, wenn man natürlich das zitiert in Büchern, das ist ja so nah und so lebendig, die erzählen ja auch so lebendig. Also ich nehme natürlich nur die interessanten Stellen oder die sehr aussagekräftigen Stellen. Es gibt natürlich im Tagebuch, wie gesagt, auch Stellen, wo man sich einfach ein bisschen durchwursteln muss. Und das war eben ein Fall, wo ich nach einem neuen Thema recherchiert habe, was könnte ich denn nehmen? Und da bin ich eben
spannend zum
Tagebucharchiv gegangen.
Jetzt hast du ja auch gesagt, die Tagebücher sind super unterschiedlich. Ja, also so unterschiedlich wie die Menschen, die sie schreiben, so unterschiedlich sind eben auch die Bücher. Was waren so die unterschiedlichsten, die auffälligsten Dinge, die da hängen geblieben sind? Wirklich Tagebücher, wo du sagst, das eine, das war wirklich ganz anders als alle anderen. Gab es da welche?
Die sind alle anders. Die sind alle völlig unterschiedlich. Ja, ich habe mich natürlich mehr mit Frauentagebüchern befasst, aber ich habe auch, als ich über die Kulturgeschichte der Partnersuche geforscht habe, habe ich auch Tagebücher von Männern gelesen. Da wollte ich auch wissen, wie haben sie praktisch ihre Frau, Partnerin gefunden. Und ich fand es sehr interessant, so ein Tagebuch von einem jungen Mann, der war Sohn eines Kaufmannes, hohes Bildungsbürgertum, und der ist auf Bildungsreise gegangen, um andere Unternehmen kennenzulernen und war in Gesellschaften, das war also so Ende des 19. Jahrhunderts, 80, 90. Und das fand ich ganz interessant, in so eine Zeit, die so weit weg ist, so einzutauchen. Und dann, wie er geschrieben hat, eben, wen er kennengelernt hat und diesen Ball da und diese Dame und wie er da so erzählt hat und die Gesellschaftsspiele, die damals so als Flirt praktisch veranstaltet wurden. Und das fand ich auch schon ganz spannend, in diese Zeit einfach mal einzutauchen. Und ich weiß, das erste Tagebuch, das ich gelesen habe, das fand ich auch sehr eindrücklich, weil ich ja Tagebücher noch nicht so kannte. Und das war von einer Frau in den 60er, 70er Jahren, die sehr viel erzählt hat und dann auch krank wurde. Und dann hat das Tagebuch aufgehört und ich wusste nicht, was mit ihr passiert ist. Und habe dann nochmal in der Leitung von der Tagebuchleiterin nachgefragt und die haben dann tatsächlich aufgeschrieben, wie kam das Tagebuch rein, wie ist da das Einverständnis von den Angehörigen. Und da habe ich eben erfahren, dass sie Krebs hatte und gestorben ist und bei ihrer Psychoanalytikerin veranlasst hat, dass diese Tagebücher nach ihrem Tod ins Tagebucharchiv gehen. Aber es war schon sehr berührend, wenn man so ihren, wenn man praktisch durch das Leiden, auch ihr seelisches Leiden, dann sehr nah mitbekommen hat. Das ist am Anfang schon so, dass man, also ich hatte am Anfang so, komme ich da einem Menschen nicht zu nahe. Also man muss mit sehr viel Respekt natürlich begegnen, gell? Und wissen, das, was die Tagebuchschreiberinnen so schreiben, das erzählen sie ja nicht mal vielleicht ihrer besten Freundin. Und von daher war ich schon auch sehr beruhigt, dass ich wusste, das hat ihr Einverständnis gehabt, dass ich das lese. Und das, verwendet habe ich es da in diesem Fall nicht, weil ich konnte es da nicht in mein Buch einbauen.
Hm. Ja, ich habe einmal einen Podcast gehört von Frau Wondraschek über das Thema Journaling. Dieses Tagebuchschreiben heißt ja jetzt Neudeutsch Journaling. Und das macht ja auch was mit unserer Psyche. Ich habe da gehört, dass wenn man vor allem abends dann auch schreibt, dass das einen sehr reinigenden Effekt ja auch hat. Man kann die Dinge einfach mal niederschreiben und damit auch loswerden. Vielleicht Dinge, die man sonst niemandem anvertraut. Und das kann dann einfach auch über Nacht vielleicht auch das ein oder andere dann auch sortiert werden. Also es ist tatsächlich so, dass man, wenn man Tagebuch schreibt, es entweder spät am Abend vorm Schlafen oder in der Früh gleich machen soll. Hast du das auch mal gemerkt, dass die Leute es meistens abends geschrieben haben oder wie dieser Text überhaupt zustande kam?
Also die Uhrzeit steht ja in der Regel nicht drin und manche schreiben eben nicht jeden Tag, sondern nur, wenn es irgendwas besonders belastet vielleicht oder wenn etwas besonders sich ereignet. Aber manche schreiben natürlich auch sehr viel. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass es natürlich sehr sinnvoll ist, abends ein Tagebuch zu schreiben, um nochmal das alles niederzuschreiben, zu verarbeiten. Ich bin sicher, dass man dann besser schläft.
Jetzt ist es ja auch so, dass es interessant ist, was erzählen sich Frauen von sich, also dieses Selbstbild. Wie schätzt du das ein? Was für ein Selbstbild haben Frauen von sich? Du hast ja gesagt, dass du dich besonders mit Tagebüchern von Frauen auseinandergesetzt. Ist das so, wie man jetzt da draußen überall erzählt, ja, Frauen sind perfektionistisch und Frauen stellen ihr Licht unter den Scheffel? Oder was erzählen Frauen sich selbst, wenn keiner zuhört, wenn sie ins Tagebuch reinschreiben?
Also viele erzählen einfach von ihren Problemen, von ihren Schwierigkeiten zum Beispiel. Und andere erzählen auch für andere, zum Beispiel Mütter schreiben Tagebuch für ihre Kinder. Und es ist natürlich sehr unterschiedlich, es sind oft sehr fürsorgliche Mütter, die ihrem Kind auch was hinterlassen möchten, auch gerade in den ersten Anfangsjahren. Und wenn ich Doris Kraus anschaue, also sie war schon sehr selbstbewusst, also sie hat schon in ihr Tagebuch geschrieben, wenn sie mit dem Chef nicht einig war, was er jetzt da ihr vorgibt. Oder im Zug zum Beispiel hat ein Germanistikprofessor ein falsches Komma diktiert und sie hat gesagt, das stimmt nicht. Und der hat natürlich von der Sekretärin sich nicht sagen lassen wollen als Germanistikprofessor und hat darauf bestanden und hat gesagt, ich bin Professor. Und sie hat gesagt, meine Eltern waren Lehrer, was auch nicht ganz gestimmt hat, weil nur ihre Mutter Lehrerin war, der Vater nicht. Und hat da sich einen Disput mit ihm geliefert, aber konnte sich natürlich, er war Kunde, nicht durchsetzen. Sie musste natürlich seine Komma-Regeln übernehmen, hat aber dann danach an die Duden-Redaktion geschrieben und gefragt, wie der Fall ist. Und sie hatte recht. Also sie wusste, sie war durchaus selbstbewusst und hat dann auch einmal auch der Präsident von der Bundesbahn, als er kam, hat er ihr etwas diktiert, hatte irgendeine Begleitung dabei und wollte aber, dass sie erst stenografiert und dann auf der Schreibmaschine abtippt, was natürlich zeitaufwendiger ist. Aber sie hat dann gesagt, nee, er soll direkt diktieren. Sie schreibt es in die Schreibmaschine. Das heißt, er musste etwas langsamer diktieren. Und er hat dann auch eingewilligt und sie hat dann auch charmant gesagt, das spricht ja sehr für sie. Also sie war schon selbstbewusst.
Ja, das ist doch sehr, also empowernd für alle, die da draußen zuhören. Jetzt sind wir schon wieder am Ende von unserer wirklich interessanten halben Stunde. Journaling ist so wichtig und ich finde es so toll, dass du diesen ganz, ganz individuellen, diesen ganz persönlichen Zugang nutzt über die Tagebücher, um Menschen einen Einblick in eine gewisse Zeit zu geben, was Frauen damals bewegt hat. Und mit deinem Buch Die Sekretärin ist das sicherlich ein ganz, ganz spannender Einblick. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch kaufen und dann bekomme ich wahrscheinlich auch eine Signierung von dir beziehungsweise eine kleine Widmung.
Ja, sehr gern.
Ganz zum Schluss frage ich ja auch immer nach einem Zitat. Jetzt bin ich natürlich bei dir als Autorin von 7 Büchern sehr gespannt, was für ein Zitat du uns mitgibst.
Ein Zitat, das heißt, wer nicht neugierig ist, erfährt nichts. Das wird Goethe zugeschrieben. Würde mich interessieren, ob es wirklich von Goethe ist, weil das sehr, sehr aktuell klingt.
Mhm. Aber das ist etwas, was dich auch, wenn du da in den Archiven bist, auch begleitet, diese Neugier?
Ja, unbedingt. Da wird auch im Lesen wird die Neugier ja auch noch geweckt. Da will man noch mehr wissen. Und deshalb lese ich mich so in den Tagebüchern fest, weil ich dann doch ein bisschen, die Person kommt einem ja auch nahe. Möchte ich auch tatsächlich mehr über die Person wissen.
Toll. Ich finde es wirklich schön, dass wir uns heute über Tagebücher, über diese Art von Zugang für die Forschung und aber auch, naja, fürs Empowerment von vielen Menschen da draußen auseinandergesetzt haben. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Ja, ich danke sehr für die Einladung.
Ja, und ich werde mir dein Buch auf jeden Fall durchlesen, jetzt dann im Sommer.
Danke, das freut mich.
Das war eine weitere Folge von Die Storytellerin, eurem Podcast zu Storytelling und Female Empowerment mit jeder Menge Role Models. Hört euch am besten gleich noch eine Episode an für noch mehr Selbstbewusstsein. Spannende Infos zu meinen Gästen wie immer in den Shownotes und auf meinem Profil bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal, eure Adriana.